Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Gerade noch haben wir von der Speerspitze der Prozessorentwicklung für die neuesten Systeme der künstlichen Intelligenz gesprochen. Und schon lassen wir uns gedanklich in eine Zeit zurückfallen, die verglichen mit heute ja schön einfach und übersichtlich war. Wir gucken auf die 70er, 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, als Computer noch seltsame Geräte mit teilweise exotischem Äußeren waren und die Prozessoren darin mit traumhaft leichten 8-Bits rechneten. In dieser Zeit eroberte der Commodore C64 die Herzen vieler junger Leute, damals ein Riesenerfolg. Und es gibt ihn immer noch. An diesem Wochenende treffen sich Computerhistoriker, Didaktiker und ganz einfach die Fans dieser Maschine, um über den Commodore C64 gestern, heute und morgen zu diskutieren. Darüber sprach ich mit dem Co-Organisator der Tagung und Computerarchäologen Stefan Höltgen.
Der Commodore C64 ist ein Heimcomputer der sogenannten 8-Bit-Ära. Das waren Computer, die so zwischen Mitte der 1970er und Mitte der 1980er Jahre populär waren. Und der Commodore 64 ist einer der populärsten dieser Geräte gewesen, der also von sehr vielen Menschen gekauft wurde damals. Es sollen da Millionen verkauft worden sein und hat auch eine dementsprechende Fangemeinde. Also ein kleiner Computer, ein Tastaturcomputer, sieht eigentlich aus wie eine Tastatur, ist aber alles drin, was man sozusagen zum Computern braucht. Und ist in verschiedenen Versionen auf den Markt gekommen und bis heute immer noch sehr populär.
Und warum war dieser Computer in seiner Zeit so wichtig, dass man heute darüber eine Konferenz machen müsste?
Also diese Zeit, die 8-Bit-Computer-Ära, war bestimmt dadurch, dass Computer erstmals in die privaten Wohnungen zu den Leuten nach Hause gekommen sind und dann nicht als Arbeitsmittel benutzt wurden, sondern eben auch für die Freizeit zum Spielen, zum Programmieren lernen und so weiter und so fort. Und der Commodore 64 hat sich durch die Marktpolitik der Firma Commodore besonders gut verkauft und ist deswegen also auch sehr breitenwirksam geworden. Also ich würde fast sagen, in jeder Schulklasse gab es mindestens 3 oder 4 Leute, die einen Commodore 64 hatten, was eben auch dazu führte, dass sich eine starke Community herausbildete und Zeitschriften und Bücher und so weiter und so fort erschienen und das insgesamt könnte man sagen, eine sehr lebhafte Computerkultur gab, die sich um diesen Computer herum entwickelt hat.
In der Community wurde er ja auch liebevoll Brotkasten genannt, wegen seines Aussehens. Welche Merkmale oder Eigenschaften, Sie haben es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, haben den C64 so beliebt gemacht?
Also der C64 verfügte wie nur wenige seiner Mitbewerber-Computer zur damaligen Zeit über Peripheriebausteine, die für Grafik- und Soundausgaben hervorragend geeignet waren. Also es ging natürlich da insbesondere ums Computerspielen. Und das waren sehr individuelle Bausteine. Das ist also nicht so wie heute, dass das Grafikkarten oder Soundhardware ist, die man quasi in jedes System einbauen kann, sondern die waren zugeschnitten auf dieses System. Und das hat deswegen diesem Computer ein sehr individuelles Gepräge gegeben, was Grafikausgaben und eben auch Soundausgaben anging. Und das hat eine regelrechte Fangemeinschaft hervorgerufen, was jetzt die Programmierung solcher audiovisuellen Ausgaben anging, als auch was die Spiele anging, die dann eifrig getauscht wurden und die also eine ganz besondere Ästhetik hatten.
Und was sind die konkreten Punkte, die man dann heute auf Ihrer Konferenz besprechen will?
Ja, also unsere Konferenz beleuchtet den C64 von ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und geht es ja, wie der Untertitel schon sagt, um die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dieser Plattform. Und deswegen sind da also Informatikhistoriker und aber auch Didaktiker anwesend. Es gibt Leute dort, die zur Computerkultur der 80er Jahre vortragen. Es gibt Leute, die zu Hardware-Erweiterungen, die heute erschienen sind oder zu neuer Software vortragen werden. Es soll sogar ein Commodore-Museum gegründet werden, das dort erstmals vorgestellt wird. Und da sieht man also auch schon die zukünftigen Aspekte und auch die gegenwärtigen Aspekte betreffen vor allem die Community der damals Jugendlichen, die heute sich immer noch mit dem Gerät beschäftigen und die sehr produktiv sind, heute immer noch Dinge aus dem Commodore 64 herauszuholen, von denen vielleicht vor 40 Jahren niemand gedacht hat, dass sie überhaupt drin sind. Also neue Hacks, neue Programmiertechniken, Hardware-Erweiterungen, die man anschließt, wie zum Beispiel Massenspeicher wie USB oder Festplatten, was also damals überhaupt nicht denkbar war.
Das heißt, der C64 lebt immer noch und wenn Sie das mit Ja beantworten, in welcher Form?
Ja, also der C64 lebt in verschiedenen Versionen immer noch. Natürlich gibt es die Originalgeräte noch zuhauf. Das ist ja fast nicht zu vermeiden, wenn der so oft verkauft wurde, dass da also auch immer noch genug Geräte übrig sind. Wenn man da sich bei einschlägigen Plattformen im Internet mal umguckt und einen kaufen möchte, dann kann man also ein Original C64 aus den 80er Jahren mit Peripherie für knapp 100 Euro beziehen. Da sind ja meistens auch noch Spiele und so weiter dabei. Aber es gibt eben auch Reinkarnationen, könnte man sagen. Einerseits natürlich als Software-Emulation, da ist er sehr beliebt gewesen und auch immer noch auf vielen Plattformen beliebt, weil man dann eben das Softwareprogramm von damals und von heute spielen kann. Aber es werden auch tatsächlich noch neue Versionen des C64 gebaut. Da sind also beliebte Versionen jetzt in den letzten Jahren erschienen, so Mini-C64-Mini-Versionen. Die sehen dann zum Beispiel so aus wie ein Original-C64, nur deutlich kleiner, mit USB- und HDMI-Anschlüssen. Und dann ist noch ein C64 Maxi herausgekommen, der ist genauso groß wie das Original und da kann man auch die Tastatur bedienen. Und ein Nachfolger vom C64, der in der Prototypenphase stecken geblieben ist, damals in den 80er Jahren, der ist zu Ende entwickelt worden und auf den Markt gekommen. Also da lässt sich immer noch Geld mit verdienen, auf jeden Fall aber eine Menge Spaß mit haben, sich solche Dinge einfallen zu lassen und herauszubringen.
Ich wollte gerade sagen, der C64 spielt ja produktiv bestimmt keine Rolle mehr, dass man damit noch irgendwelche Sachen machen könnte, die man in einem Unternehmen oder in einer Institution nutzen könnte. Handelt es sich dabei rein um Unterhaltung von Menschen, die sich für den C64 interessieren?
Naja, also da haben Sie sicherlich recht. Also produktiv wird den heute kaum jemand nochmal neu einsetzen. Es gibt wohl allerdings noch etliche C64, die in produktiven Betrieben laufen, weil sie eben seit Jahrzehnten dort laufen und genau das machen, was sie machen sollen und nach dem Motto Never Change a Running System auch nicht ausgetauscht wurden. Also vor allem so in kleineren Situationen wird das eingesetzt. Aber heute wird er vor allem eingesetzt von Menschen, die die Beschäftigung mit Computern als Hobby betrachten und die eben auch ein Gerät vor sich haben, das man sehr schnell durchschauen kann, das man überblicken kann, mit dem man noch messtechnisch sogar Informationen entlocken kann. Also da reicht ein kleines Oszilloskop, um dem C64 seine Daten und seine Informationen zu entlocken und der sich leicht programmieren lässt in einfachen Programmiersprachen, sodass so ein bisschen das Echo der 80er Jahre, das nämlich sozusagen eine Art Volksinformatik, dass die heute mit diesem Gerät auch noch spürbar ist und dass die auch noch nachvollzogen wird. Und deswegen entdecken die noch viele Didaktiker wieder für sich. Da haben wir so auch Vorträge auf unserer Tagung, die sagen, wir setzen den C64 als eine Art von didaktischer Reduktion ein, um Studierenden von heute oder Schülern von heute beizubringen, wie ein Computer funktioniert, was eben mit einem iPhone oder mit einem wesentlich komplexeren System heute nicht so gut funktionieren würde, weil es nicht so zugänglich ist.
Sie haben eben ja auch erzählt, dass der C64 dadurch brilliert hat, dass er Computergrafik erschwinglich gemacht hat, dass er eben halt bunte Bilder auch auf den Computermonitor zaubern konnte, was vorher ja nur selten möglich war oder mit Computern, die eben halt sehr, sehr teuer waren. Inwieweit hat das denn bis heute noch seinen kulturellen Nachhall auch, wenn man sich zum Beispiel die Gamesbranche ansieht?
Ja, also gerade bei der Spieleentwicklung haben diese pixeligen Spiele von damals, die natürlich damals aus der Not heraus pixelig waren, weil es eben mit 320 mal 200 Bildpunkten, und das ist dann nur schwarz-weiß, wenn man Farbe haben wollte, war die Auflösung sogar noch geringer, weil damals gar nicht mehr möglich war und keine höhere Auflösung möglich war. Und nichtsdestotrotz hat das natürlich ganz eigene Ästhetiken entworfen, die, könnte man sagen, aus der Not heraus auch einen bestimmten Stil geboren haben. Und dieser Stil, dieser Retro-Style, der wird heute von vielen Independent-Programmierern, aber auch von größeren Firmen imitiert, um kleine, einfache Spiele auf den Markt zu bringen. Vor allem sind das so Casual-Games für Mobile-Devices, aber eben auch Spiele, die am PC gespielt werden, die sich genau dieser Ästhetik bedienen, so eine Art Reminiszenz an die 8-Bit-Ära darstellen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht 100% technisch in dem Sinne zu sehen wäre, aber die sich doch auch noch gut verkaufen. Und ich selbst habe Game Design gelehrt und da steht in den ersten Lehrveranstaltungen, wenn die Studierenden praktische Projekte umsetzen sollen, immer erstmal so ein Pixelspiel, weil das eben auch leicht zu lernen ist und weil das auch einen hohen Wiedererkennungswert hat.
Aus der gleichen Zeit wie der Zeit des Commodore C64 gibt es ja eigentlich noch viele andere Geräte, denn damals war es noch so, dass die Welt keineswegs irgendwie ja von einer Maschine dominiert war. Der IBM PC 86er Baureihe war noch nicht so weit, dass er alles sozusagen andere vom Markt gefegt hat. Bekommt denn irgendein anderer Computer noch einen ähnlichen Status wie der C64 in der Rückbetrachtung?
Oh ja, da gibt es einige Computer, die auch heute immer noch sehr lebhafte Communities haben. Der C64 ist sicherlich der größte, aber gerade in Deutschland zum Beispiel sind die 8-Bit-Computer von der Firma Atari noch sehr beliebt. Da gibt es also einen der ältesten Computerclubs der Welt in Deutschland, den ABUG e.V., der sich immer noch sehr liebevoll darum kümmert, diese Geräte am Leben zu halten und mit neuer Software und Hardware zu versehen. Die Computer der Firma Schneider, die Importgeräte der Firma Amstrad darstellen, werden in Deutschland auch noch sehr gern programmiert. Man trifft viele dieser Plattformen auf regelmäßig stattfindenden Festivals und kann dann sehen, was die Leute damit machen. Also die hohe Diversität, von der Sie gesprochen haben, die zeigt sich da sicherlich sehr gut, weil eben nichts zueinander kompatibel war, gab es so eine Art abgegrenzte Communities. Und diese abgegrenzten Communities haben, wieso könnte man sagen, ökologische Nischen sind irgendwie am Leben geblieben und die Leute von damals haben aus Nostalgiegründen oder aus anderen Gründen dann die Geräte aufgehoben und treffen sich auch heute noch wieder.
Der Brotkasten, der Commodore C64, steht im Mittelpunkt einer Konferenz an der Universität Bonn dieses Wochenende. Darüber sprach ich mit dem Computerarchäologen Stefan Höltgen.